Multitasking wirkt auf unser Gehirn wie eine durchzechte Nacht. Kater ohne Party. Und das liegt auch daran, dass dieser Mental Load eine Rolle spielt. Ich werde also ständig unterbrochen durch Push-Nachricht, Wartungshaltung im beruflichen Kontext, ständig präsent zu sein. So dieses Vorurteil, 13 Uhr Feierabend, so gut möchte ich es auch mal haben. Oder meine Güte, warum rennt da hinten jetzt das Kind im Homeoffice? Man merkt da schon, dass sich Eltern schwer tun, weil sie wissen, das wird kritisch beäugt. Also wenn ich jetzt an einem Ort bin, wo ich weiß, meine Vorgesetzte, die erwartet von mir, dass ich hier über Stunden leiste, dass ich alles hinbekomme, dann würde ich mich ja gar nicht trauen zu sagen, du Mensch, ich habe gerade eine kranke Mutter zu Hause, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also ein Klima, in dem sowas angesprochen werden kann. Und wenn wir das mal auch vorleben und darüber sprechen, trauen sich vielleicht auch immer mehr Menschen zu sagen, ich kann nicht mehr.
Wer kennt es nicht? Es ist Montagmorgen, der Wecker klingelt, die neue Arbeitswoche ruft und ich würde mich am liebsten nochmal umdrehen. Aber muss das so sein? In diesem Podcast spreche ich, Julia, mit Expertinnen, die den Montagmorgen ein bisschen leichter und den Rest der Arbeitswoche deutlich besser machen. Gemeinsam überlegen wir, wie eine Arbeitswelt aussehen kann, in der Unternehmen wachsen und wir gleichzeitig morgens gerne aufstehen. Und damit herzlich willkommen zum Monday Morning Club. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Ich freue mich wirklich sehr, 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 die wunderbare Laura Fröhlich heute hier begrüßen zu dürfen als unsere allererste Podcast-Gästin. Laura ist Autorin, Redakteurin, Speakerin und eine der bekanntesten Expertinnen für das Thema Mental Load. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Laura. Als ich vor ein paar Jahren den Begriff Mental Load das erste Mal gehört habe, dachte ich, krass, der wurde ja genau für mich erfunden. Mhm. Wann wusstest du oder gab es einen Moment oder eine Situation in deinem Leben, wo du wusstest, das ist mein Thema, beziehungsweise das, liebe Leute, ist kein normaler Stress mehr, sondern das ist wirklich eine Last, die nach außen hin nicht sichtbar ist?
Ja, also bevor ich den Begriff kennengelernt habe, habe ich gedacht, es liegt an mir. Also ich war total überlastet mit diesem ganzen Alltag, Kinder, Haushalt, meine Selbstständigkeit. Und ich habe immer gedacht, ich müsste früher aufstehen oder mich besser organisieren, weil die anderen schaffen es ja auch. Ich war dann bei meinem Hausarzt mit zittrigen Händen und habe gesagt, mir geht's nicht gut, ich bin überlastet. Habe dann sogar eine Mutterkur verschrieben bekommen, nach der ging aber alles wieder von vorne los. Und dann habe ich von diesem Begriff gelesen und ich dachte, ach, so wie du gerade gesagt hast, die schreiben über mich. Und als ich recherchiert habe, habe ich gemerkt, das ist ja nicht nur mein Problem, sondern das Problem ganz vieler Menschen.
Absolut. Und ich glaube, damit, ne, auch gerade mit deinen Themen sprichst du ganz, ganz vielen, vor allem Frauen, natürlich gibt es auch Männer, ne, das betonst du ja auch immer wieder in deinen Büchern, aber vor allem auch viele Frauen oder beziehungsweise überhaupt pflegende und arbeitende Menschen aus der Seele. Wann wurde dir klar, dass dieses Thema eben nicht nur ein Privatthema ist, sondern auch in das Berufsleben hineinspielt?
Also ich habe ja gemerkt, dass ich so viel um die Ohren hatte, gerade auch mit meiner Selbstständigkeit. Ich war in Teilzeit dann erwerbstätig, wie es viele Eltern dann auch machen oder überhaupt auch fürsorgende Menschen, um alles zu schaffen. Und dann habe ich gemerkt, wie der Stress immer größer wurde. Und unter Stress verstehen wir ja oft so berufliche Deadlines. Aber ich habe dann gemerkt, Stress macht auch diese unbezahlte Arbeit. Was muss ich heute kochen? Was brauchen die Kinder an Klamotten? Wann müssen wir wo sein? Mich mit Erziehungsthemen zu beschäftigen, mit der Partnerschaft, mit all diesen Hintergrundorganisationen. Und ich habe gemerkt, dass das mindestens so viel Stress macht wie dieser Sichtbare, dass aber kein Mensch sieht, was ich da für einen Stress zu Hause habe, weil sichtbar ist ja immer die Erwerbsarbeit und alles, was wir so privat erledigen, was wir machen, wenn wir uns kümmern um andere Menschen, das ist unsichtbar. Und ich habe gemerkt, dass es ineinander greift und dass wir es sichtbar machen müssen.
Du hast, ich habe in dein letztes Buch auch kurz reingehört, da sagst du sowas wie, naja, zu Hause versucht man sozusagen zu 100% Mutter zu sein und eben sich seine Berufstätigkeit nicht anspüren zu lassen und im Beruf umgekehrt genauso.
Ja, genau. Also wir versuchen ja dann mit Perfektion, also einer Art Bewältigungsmechanismus, alles zu schaffen. Und wir haben schon erwähnt, auch Männer kennen diesen Druck, aber gerade von Frauen wird ja erwartet, dass sie zum Glück auch stärker erwerbstätig sind als vielleicht Frauen früher. im westlichen Teil Deutschlands. Aber dieser Druck, den Haushalt hinzukriegen, der ist nicht weniger geworden. Und dann noch diese ganze Alltagsorganisation. Das heißt, gerade Frauen haben heute das Gefühl, sie müssen alles perfekt schaffen. Und das ist genau dieses. Ich versuche dann perfekt in meiner Mutterschaft zu sein oder in meiner Fürsorgerolle 100% zu geben. Versuche das Gleiche aber auch in meiner Erwerbsarbeit, weil ich möchte ja auch finanziell unabhängig sein oder zumindest schrittweise dahin kommen. Ja. Und dann haben wir aber 200%. Ja, und diese Kräfte, die dafür draufgehen, die dann auch fehlen, da haben wir dann das Gefühl, es liegt an uns selbst, aber es ist eine ganz einfache Rechnung, dass es zu viel ist.
Gibt es so im Alltag Situationen oder Signale, wo du sagen würdest, so, das, daran merken wir jetzt ganz klar, das ist nicht mehr nur Stress oder viel auf dem Tisch, sondern das sind jetzt ganz klare Signale einer Überforderung oder ja, beziehungsweise eines viel zu hohen Mental Load-Pegels?
Ich würde sagen, wenn man nicht runterkommt von dieser Grübelschleife. Also normalerweise, wir haben ja alle immer mal wieder Mental Load, wir haben Stress im Job, wir haben viel zu tun, Sorgen, Nöte, so ist das Leben. Aber wenn dann dieser Stress nicht aufhört und wir wissen es ja auch, wenn der Cortisolspiegel ständig erhöht ist, wird es für den Körper zur Normalität. Das heißt, man erkennt es auch daran, dass ich morgens aufwache mit den Gedanken an die To-Do-Liste oder abends damit einschlafe. Wenn ich mich hinsetze, um Pause zu machen, fange ich sofort wieder an, im Kopf zu überlegen, wie könnte ich die Zeit jetzt nutzen, um gewisse Dinge zu erledigen. Ja, also während ich schon sage, spüre ich schon diesen Stress. Und wer das längere Zeit spürt und dann auch nicht dazwischen gehen kann und sich nicht erholen kann, der spürt dann auch oft Körperliches, also Verspannung, auch das Gefühl, ich bin ständig gereizt, ich kann nicht mehr gut schlafen. Und im schlimmsten Fall kann sowas dann wirklich auch in so ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression führen.
Was es für Wege daraus gibt, ne, wie wir das verändern können, es ist ja auch unsere systemische Arbeit, ne, Erkenntnis- und Veränderungsarbeit, darauf kommen wir gleich, aber erstmal noch einen kurzen Blick darauf, wie könnten wir dieses Thema sichtbarer machen, beziehungsweise warum ist es so schwer, das sichtbar zu machen und wie könnte es gelingen?
Im Prinzip dieser Mental Load Stress, der basiert auf dieser unbezahlten Fürsorgearbeit. Und die ist in unserem Land, in unserer Gesellschaft eben wenig sichtbar. Wir müssten also vor allem da anfangen und sehen, dass Arbeit eben nicht nur Erwerbsarbeit ist, sondern eben das Kümmern um Angehörige, soziales Engagement und natürlich auch Elternschaft. Und diese Arbeit sichtbar zu machen, um zu zeigen, wie viel Stress damit auch verbunden ist. Denn diese ganze, es ist eben auch Arbeit zu organisieren, sich zu kümmern, immer auch da zu sein. Und solange wir das nicht klarkriegen, also indem wir über eine Lifestyle-Teilzeit-Debatte diskutieren, ja, merken wir aber gar nicht, dass viele Menschen in Teilzeit erwerbstätig sind, um eben diesen anderen Teil der Arbeit zu schaffen. Und das ist ein wichtiger Hebel, dass wir die Arbeit sichtbar machen, dass wir zum Beispiel auch zeigen, dass, wie in Studien jetzt klar wird, über 80% der Familien erschöpft sind. Und es dann auch klar wird, dass es eben für Familien in Deutschland sehr, sehr schwer ist, also da anzusetzen und zu sagen, hey, wir gucken uns den Stress mal an und gucken, was können wir für Strukturen schaffen in unserer Gesellschaft, um was zu verändern.
Da hast du gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, ne? Die Struktur muss halt her, ne? Darauf kommen wir auch gleich noch, ne? Wir können noch so viel Selbstfürsorge betreiben, das erlebe ich ja auch tagtäglich in der Beratung, ne? Erschöpfte Menschen, die bei mir sitzen und als erstes sagen, oh, ich weiß, der häufigst genannte Satz in der Beratung ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und so ist es oft, weil diese Gleichzeitigkeit der Themen so überwältigend ist und im ersten Schritt fangen wir erstmal an zu sortieren und zu gucken, welche Stellschrauben können wir denn überhaupt verändern, aber grundsätzlich merken wir immer mehr, es ist ein strukturelles Problem. Also die Strukturen müssen auch dafür geschaffen werden, damit sich etwas verändern und verbessern kann. Mhm. Wie könnte das zum Beispiel im Berufsalltag aussehen, beziehungsweise was bedeutet diese Mental Load-Situation für den Berufsalltag und wie könnten da die Strukturen verändern, um eine Besserung herbeizuführen?
Also wir sind ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, oft Arbeitnehmende zu 100%. Und es ist aber wichtig, dass wir auch im Arbeitsalltag wissen, da ist eine Person, die hat ein kleines Baby zu Hause oder da ist eine Person, deren Mutter ist gerade schwer erkrankt. Also auch hier mitzudenken, dass da Fürsorgearbeit unterschiedlichster Art vorhanden ist und es sichtbar zu machen. Zum Beispiel, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus von einer fürsorgenden Person? Ich nehme jetzt mal eine Mutter wie du und ich, ja, da ist schon vor der Erwerbsarbeit Arbeit viel passiert, da musste sich schon gekümmert werden. Zwischendrin, während ich am Schreibtisch sitze, kommen WhatsApp-Nachrichten rein oder die Kita ruft an die Schule. Dann auch der Gedanke, oh, ich muss heute Nachmittag noch Brot einkaufen oder die Babys brauchen frische Windeln, wie auch immer. Du kennst es, genau. Ja,
absolut.
Genau. Dann eben diese innere Unterbrechung und auch die äußere Unterbrechung. Und dann oftmals nicht, jetzt mache ich aber mal in Ruhe Mittagspause, sondern ich flitze jetzt schnell zum Beispiel zur Kita oder ins Pflegeheim. Und das ist so oft der Alltag von Menschen mit Mental Load und deshalb ist es dann schwer, Privatleben und Beruf zu vereinbaren. Und wenn ich jetzt im Unternehmen einfach auch mehr Sichtbarkeit für diese unsichtbare Arbeit herstelle, wenn wir darüber reden, wenn auch zum Beispiel Führungskräfte erzählen, ich habe kleine Kinder, ich gehe jetzt, die brauchen mich. Oder ich habe eine kranke Mutter, ich reduziere gerade auf 50% und mache einen Tandem-Führungskraft in Teilzeit. Dann wird sowas im Unternehmen sichtbar und dann trauen sich auch Menschen, darüber zu sprechen. Weil wenn ich immer versuche, ich bin hier 100% Arbeitnehmerin und tue so, als hätte ich keine Verantwortung, mach alles so nebenbei. Da kann man sich vorstellen, wie belastend das für Menschen ist. Und sowas eben auch im unternehmerischen Bereich sichtbar zu machen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und dann kann man im nächsten Schritt noch weiterdenken, wie können Menschen denn wirklich hier auch an Meetings teilnehmen, die zum Beispiel kleine Kinder haben.
So wie wir auch schon Frauen mit einem Baby im Bundestag gesehen haben, das war ja ein super Bild. Und ja, genau so könnte es funktionieren.
Ja.
Das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich, ne, sich auch mitzuteilen, sich zu trauen, das mitzuteilen. Teilen, damit Führungskräfte oder KollegInnen auch überhaupt darauf reagieren und darauf Rücksicht nehmen können, richtig?
Genau, und natürlich auch einen Raum zu schaffen, in dem ich das erzählen darf. Denn natürlich erleben schon auch Menschen mit Fürsorgeverantwortung, gerade auch Eltern, so dieses Vorurteil, 13 Uhr Feierabend, so gut möchte ich es auch mal haben. Oder meine Güte, warum rennt da hinten jetzt das Kind im Homeoffice durch das Meeting, ja? Also das ist da schon auch, man merkt da schon, dass sich Eltern schwer tun, weil sie wissen, das wird kritisch beäugt. Ist in anderen Ländern manchmal ein bisschen anders. Da ist es normaler, dass Kinder auftauchen, dass Kinder nicht stören, sondern einfach auch
zum
mal
Leben dazu dazugehören.
Ja. Also auch sowas wie zum Beispiel so ein Elternarbeitszimmer zu haben. Das hatte mein Mann bei seinem Arbeitgeber, dass wenn das Kind mal krank ist, dann bin ich zumindest vor Ort. Bin natürlich dann nicht so diese 100% Arbeitskraft, aber kann an einem Meeting mal teilnehmen. Also dieses Mitdenken von Fürsorgearbeit, nicht nur in Bezug auf Elternschaft, das wäre wichtig und dann Strukturen zu schaffen, dass meine Mitarbeitenden gesund bleiben können und sie trotzdem auch Zeit haben für diese Fürsorgearbeit und Zeit für sich.
Wir hören ja in letzter Zeit häufiger, wir müssten mehr arbeiten. Wie passt das denn zusammen, wenn wir sagen, es würde sich lohnen für Unternehmen, dass wir uns häufiger zusammensetzen und schauen, wie können wir Arbeit fairer verteilen?
Also ich würde zunächst auch mal damit argumentieren, wie hoch sind die Kosten von Burnout bei Unternehmen? Also wie viele Menschen brechen mir weg, weil sie eine Erschöpfungsdepression oder ein Burnout haben? Also soweit ich weiß, sind das immense Kosten. Und die Frage, wie man das kostentechnisch angeht, die ist genau mit der Antwort dann sozusagen, wir sollten schauen, dass die Menschen mental gesund bleiben. Und das schaffen wir eben genau damit. Dann sind wir am Ende effektiver und leistungsfähiger, weil uns die Menschen nicht wegbrechen. Vor allem zum Beispiel auch nicht wegbrechen, weil sie Beruf und Familie nicht mehr vereinbaren können. Aber sie haben nun mal die kranke Mutter zu Hause, sie haben nun mal 3 bis 4 Kinder. Also es ist wirklich ein ökonomischer Grund. Ich erlebe das aber wirklich auch oft, dass mir zum Beispiel Leute einen Vortrag buchen und dann aber absagen, weil sie sagen, meine vorgesetzte Person sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Warum sollten wir uns mit dem Mental Load von unseren Mitarbeitenden beschäftigen? Also diese Vorurteile gibt es natürlich auch dem Thema gegenüber. Aber da argumentiere ich wirklich mit diesem Thema mentale Gesundheit und natürlich auch damit, dass Unternehmen modern bleiben müssen. Und ich erlebe die junge Generation schon so, dass sie das Thema mentale Gesundheit und auch Fürsorgearbeit sehr viel mehr auf dem Schirm haben und natürlich auch wissen wollen, wenn ich jetzt bei ihnen anfange zu arbeiten als High Potential, wie kann ich das denn machen? Ich bin ein junger Familienvater. Was bieten sie mir da für Möglichkeiten? Also ich glaube, in die Richtung sollten wir argumentieren und ich glaube, dass rein wirtschaftlich ist sowieso nicht viel Sinn ergibt, wenn wir alle die 40, 50 Stundenwochen durcharbeiten. Denn wer kümmert sich denn dann im Hintergrund? Ja, das ist auch die große Frage, die man natürlich dann stellen muss.
Und die Rentenkassen wollen ja auch gefüllt werden.
Genau, und wir brauchen vor allem Kinder. Und wenn Eltern irgendwann sagen, es ist so anstrengend, wir kriegen das zweite, dritte Kind nicht mehr, dann haben wir einfach auch ein monetäres Problem, mal abgesehen von dem Problem von der Welt ohne Kinder, will ich jetzt gar nicht anfangen.
Ja. Was hat, jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen, was hat das Thema auch mit Rollenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen zu tun.
Ja, das hat sehr viel zu tun miteinander. Es gibt ja diesen Begriff Unconscious Bias, also dass wir im Kopf haben zum Beispiel, dass wenn eine Frau auf eine längere Geschäftsreise geht und sie hat Familie zu Hause, Kinder, pflegende Angehörige, dass es dann heißt, wie kriegt das denn deine Familie so lange ohne dich hin? Das kennen wir alles, diese Frage. Und interessanterweise wird diese Frage ja nicht Männern gestellt. Nee. Die gehen eine Woche auf Geschäftsreise, vielleicht nach Asien, also wirklich auch eine weitere Reise. Und niemand wundert sich, obwohl diese Person vielleicht einen kranken Vater oder drei kleine Kinder zu Hause hat. Das heißt, es liegt dann nicht an Mann und Frau, sondern an diesen Rollenbildern, die wir ihnen zuordnen. Wir erwarten zum Beispiel auch, das zeigen Studien von Frauen im beruflichen Kontext, dass sie fürsorglich sind, dass sie Geschenke besorgen, Geld einsammeln, das Büro gemütlich machen. Das ist eine Zeitsteuer, die gerade dann Frauen bezahlen, weil sie auch merken, es wird von mir erwartet. Wenn ich als Frau sage, ich mache diese Betriebsfeier dieses Jahr nicht, ich backe den Kuchen nicht, dann heißt ja, Mensch, die Laura, die scheint irgendwie so unsozial und unkollegial. Und wenn das mein Mann machen würde, würde es heißen, ja, Mensch, der hat einfach einen Fokus. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, denn auch Männer haben Mental Load, aber Frauen sind besonders belastet, weil wir ihnen diese Kümmerrolle in jedem Bereich immer zuordnen und sie versuchen, dem dann gerecht zu werden.
Nochmal kurz einen Blick aufs Individuum, ne? Wie können wir uns, Frauen jetzt in dem Fall, also in den meisten Fällen, ne, davor schützen oder abgrenzen? Und dann schauen wir auch gleich auf den Transfer im Unternehmen. Wie könnte das strukturell aussehen? Also gegen diese gesellschaftlichen Erwartungen. Wie könnte das konkret aussehen?
Es ist echt ganz schön hart, das kennen wir ja auch selbst, sich gegen diese Erwartungshaltung zu stellen. Ne, also von Frauen wird einfach erwartet, häuslich zu sein, den Wunsch zu verspüren, schlank zu sein, gut auszusehen, sich für Kinder zu interessieren. Und alle Frauen, die dem nicht entsprechen wollen, die merken, da gibt es Gegenwind. Wie, du willst keine Kinder, ja, irritierende Blicke, du bist falsch. Und sich dessen bewusst zu werden, ist ganz wichtig. Ja, ich bin nicht falsch, sondern die Erwartungen an mich sind falsch. Ich kann mich als Frau bzw. Mann gar nicht so frei entfalten, weil ich ja in der Gesellschaft lebe, die Rollenbilder im Kopf hat. Auch Männer, die oft das Gefühl haben, ich bin der Familienernährer, weil mir diese Rolle zugeordnet wird. Auch eine Form von Druck. Ja, und wenn ich jetzt aber individuell besser verstehe, so versuche ich es in meinen Büchern immer zu vermitteln. Es liegt nicht an mir, ja, sondern es ist die Erwartungshaltung. Ich bin so sozialisiert worden. Ich versuche immer freundlich zu sein, so eine People-Pleaserin. Dann merke ich, okay, ich bin nicht schuld, es sind Strukturen, aber ich kann versuchen, etwas zu tun, um das zu verändern, weil es ist nicht mein Charaktermerkmal. Und da bist du als Coachin ja auch perfekt für. Also diese Veränderung bewusst werden und dann mal zu sagen, wo bin ich eine Person, die überall in die Verantwortungslücke springt. Ganz konkret besorge ich alle Geschenke für Kolleginnen und Kollegen und vielleicht lasse ich es beim nächsten Mal sein. Was macht es mit mir?
Genau. Und ne, bei uns ist die Arbeit dann auch häufig so eine Glaubenssatzarbeit. Ne? Welche Glaubenssätze stehen eigentlich dahinter, die wir ein Leben lang oder lange Jahre mit uns rumtragen, ne, die vielleicht in der Kindheit entstanden sind? Ne? Wie sind wir aufgewachsen? Was für Erwartungen wurden dort an uns gerichtet? Ne? Wie haben wir sozusagen gelernt, dass die Welt funktioniert und wir in ihr? Und das irgendwann mal wieder zu erneuern und zu gucken, stimmen diese Glaubenssätze denn überhaupt noch? Wir sind jetzt erwachsene Frauen, wollen wir das? Oder erwachsene Menschen, ne? Ist das noch passend? Das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit, ne? Ab und zu immer wieder hinzuschauen, stimmt das eigentlich noch? Oder hechle ich irgendwas hinterher, was vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist?
Ich habe von meiner Oma immer gehört, sei wie ein Veilchen im Moose, einfach bescheiden und rein. Ja, so ein alter Poesiealbumspruch.
Lovely.
Ja, genau.
Das sieht gar nicht aus wie ein Veilchen.
Ja, in meinen Vorträgen können viele Frauen das sogar immer noch mitsprechen. Aber ich kriege dieses Veilchen manchmal nicht raus aus mir. Wenn ich dann erzähle, Mensch, mein Buch und mein Podcast und dies und das, dann sagt immer eine Stimme zu mir, Mensch, das ist jetzt wieder die Rose und nicht das bescheidene Veilchen. Ich höre so meine Oma in meinem Kopf, die
Imposter sind.
Ganz genau, betrifft auch wieder besonders viele Frauen. Ja,
wir versuchen. Kein Mann bei mir sitzen, der sagt, irgendwann fliege ich auf.
Ja, ganz genau. Und das aber zu verstehen, dass wenn ich dann das Veilchen sprechen höre, dann sage ich in meinem Kopf, jetzt bist du aber mal stille, ich bin heute die Rose und ich bin stolz darauf. Ja, also schön. Sagen wir es mal so, kann man vielleicht auch für sich damit umgehen und nichtsdestotrotz habe ich diese Stimme in mir, weil du gerade sagtest, Glaubenssätze umzukehren, die ist schon hartnäckig. Also Frauen, die jetzt auch zuhören oder natürlich auch Männer, die sagen, es fällt mir schwer, mich zu lösen, das ist normal, wir haben es über Jahrzehnte verinnerlicht.
Absolut, und es ist auch nicht mit einem Fingerschnips getan, sondern es ist auch wirklich Arbeit, Veränderungsarbeit heißt es deswegen ja auch. Ne?
Genau.
Warum können wir nicht einfach sagen, ich kann nicht mehr, wenn wir merken, wir sind überfordert? Warum dauert es oft so lang, bis wir uns Hilfe holen oder auf die Stopptaste drücken?
Also der Gedanke, die anderen schaffen es doch auch, der begleitet uns ja auch in einer Gesellschaft, in der oft Netzwerke fehlen, Fürsorgearbeit nicht sichtbar ist, mentale Gesundheit auf dem Vormarsch als Thema ist definitiv, aber vielleicht, noch nicht überall in der Breite. Das heißt, wir versuchen dann alles zu schaffen mit diesem Perfektionismus und alles irgendwie in der Luft zu halten, diese Bälle. Und was wir dann oft nicht denken, ist, Mensch, das System, die Struktur, die Rollenbilder, die machen es mir auch schwer. Kein Wunder, dass ich so geschafft bin, sondern wir denken oft, es liegt an mir.
Wir vergleichen uns dann mit anderen und denken, die kriegen das ja alle spitze hin, ne? Und ich nicht.
Genau, wir sehen vielleicht die Nachbarin, die Job und Kinder und Kegel und alles unter einen Hut bekommt. Wir sehen aber vielleicht nicht, dass die abends in der Küche sitzt und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Oder vielleicht ganz viele Leute hat Dienstleistungen, die sie sich einkaufen kann. Also wir versuchen auch durch Social Media, Druck, durchs Internet, durch vermeintliche Bilder, die zeigen, es geht doch mit der Vereinbarkeit, es dann zu versuchen. Und um Hilfe zu bitten, heißt ja natürlich, ich schaffe es alleine nicht. Und mal an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich schaffe es alleine nicht, ist oft schwer, wenn wir denken, die anderen kriegen es hin, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich habe versagt. Und das braucht es eben, dass wir darüber reden und dass wir merken, jetzt wie auch bei Mental Load, ach, das geht nicht nur mir so, da gibt es einen Namen, ganz viele Menschen kennen das und es braucht auch wirklich so diesen Mut zu sagen, ich schaffe das nicht alleine, gerade auch zum Beispiel bei Alleinerziehenden, weil wir brauchen das Netzwerk dringend. Also es ist Quatsch, dass wir immer noch vorleben, das ist alles machbar, es klappt eben nicht. Und wenn wir das mal auch vorleben und darüber sprechen, trauen sich vielleicht auch immer mehr Menschen zu sagen, ich kann nicht mehr.
Nochmal einen kleinen Bogen geschlagen zu Unternehmen. Also ich zitiere mal ganz gerne Reinhold Fürstenberg, unsere Gründerin und Geschäftsführerin, die da damals, als sie das Fürstenberg-Institut gegründet hat, sagte, die wichtigste Ressource eines Unternehmens ist der Mensch. Und unsere wichtigste Ressource ist unsere Gesundheit. Und daran setzen wir eben an. Deswegen ist eben auch besonders die mentale Gesundheit für uns wichtig, aber im Umkehrschluss auch für Unternehmen natürlich. Woran können denn Führungskräfte zum Beispiel erkennen, dass wir mental überlastet sind, dass es mehr als normaler Stress ist, sondern dass hier Mental Overload gerade stattfindet?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was Führungskräfte da tun können, ist eben dieses Klima zu schaffen, dass Menschen sprechen können. Mhm. Denn wie schon vorher erwähnt, genau, versuchen die Leute es oft zu verbergen. Mhm. Also wenn ich jetzt an einem Ort bin, wo ich weiß, meine Vorgesetzte, die erwartet von mir, dass ich hier Überstunden leiste, dass ich alles hinbekomme, dann würde ich mich ja gar nicht trauen zu sagen, du Mensch, ich habe gerade eine kranke Mutter zu Hause, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also ein Klima, in dem sowas angesprochen werden kann und im besten Fall spricht auch die vorgesetzte Person über eigene Struggle. Das kann aussehen wie, ich bin ganz alleine zu Hause. Ich muss immer, da gibt es niemanden, mit dem ich die Aufgaben teilen kann. Oder ich habe auch gerade einen kranken Vater oder ich habe kleine Kinder zu Hause. Dazu braucht es auch wieder den Mut als vorgesetzte Person, auch so ein Stück weit das zu teilen. Also im besten Fall gibt es da so einen Raum, in dem alle darüber sprechen dürfen. Und wenn ich diesen Raum geschaffen habe, dann kann ich sicherlich auch viel leichter mal zu einer Person sagen, du, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Ich habe zurzeit das Gefühl, dass du ganz schön überlastet bist. Stimmt es oder stimmt es vielleicht auch nicht? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, möchte die Person drüber reden? Ja. Aber dieses Klima zu schaffen und auch sowas zu sagen, wie ich habe gerade den Eindruck, dir geht's nicht gut, erzähl doch mal. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Menschen sich auch trauen und manche Menschen möchten auch am beruflichen Kontext nicht darüber reden und dann muss die Führungskraft ja auch nicht weiter Verantwortung tragen. Also wer nicht drüber reden will, redet nicht drüber, aber sagen wir mal, dieses Klima zu schaffen, das wäre das Beste und sicherlich auch immer mal wieder bei einem Meeting zu fragen, jetzt haben wir die Arbeitsebene besprochen, wie geht's euch denn sonst so, wie sind eure Kapazitäten, ja, auch...
Genau.
Feedbackrunden, hormonell oder sind ja auch viele Unternehmen, die sich mit Wechseljahren beschäftigen oder mit der Midlife-Crisis oder auch Themen, die uns Menschen, wir sind Menschen, keine Maschinen, gesundheitlich beschäftigen. Und wenn man darüber aufklärt, vielleicht sogar auch Angebote schafft, wie Workshops, Podcasts, wie auch immer, dann schafft man dieses Klima und letztendlich ist es dann aber die eigene persönliche Entscheidung, bespreche ich das mit meiner vorgesetzten Person oder nicht. Da müssen jetzt Vorgesetzte nicht sozusagen die Verantwortung für alles übernehmen, weil es nicht deren Verantwortung ist.
Das propagieren wir auch immer, ne? Führungskräfte können natürlich Mitarbeitende ansprechen, ne? Und wie können sie das tun, ohne übergriffig zu werden, also offene Fragen stellen, ne? Und ein bisschen Fingerspitzengefühl ist da sicherlich gefragt, ne? Und wie können wir entlasten, ne? Was könnte dir helfen? Also zum Beispiel, ne, wie du auch gerade sagtest, Workshops oder Coachings, ne? Gibt es sonst noch irgendwas, was Führungskräfte oder HR tun können oder anders denken müssen?
Ich würde sagen, was nämlich auch ein ganz großer Mental Load Faktor ist, ist das Thema Multitasking. Mhm. Ja, also Multitasking wirkt auf unser Gehirn wie eine durchzechte Nacht. Das erzähle ich immer in meinen Vorträgen, das ist wie Kater ohne Party.
Ja? Wie doof.
Ja, ganz schlechte Ausgangslage. Also wenn ich mal ordentlich gefeiert habe, dann ist es ja noch in Ordnung. Aber viele Menschen kennen das, dass sich der Abend so anfühlt wie so eine Katerstimmung. Und das liegt auch daran, dass dieser Mental Load eine Rolle spielt. Ich werde also ständig unterbrochen. Ich werde unterbrochen durch Push-Nachrichten, vielleicht auch so die Erwartungshaltung im beruflichen Kontext, ständig präsent zu sein. Ne? Also ich mache bei Führungskräfte Workshops, merke ich das immer, dass es sehr unterschiedlich ist. Manche Führungskräfte sagen, ich kann mich da mal rausnehmen, kann das auch vorleben. Manche anderen sagen, ich muss ständig in die Mails gucken, weil wenn ich das nicht schnell beantworte, geht es nicht. Ja? Und das haben dann auch die Mitarbeitenden und jetzt gucken wir nochmal auf die unbezahlte Arbeit. Die haben dann noch das Smartphone mit dem, Achtung, Kind ist irgendwie in der Kita hingefallen oder die Mutter ist aus dem Pflegeheim verschwunden. Die haben also noch diese ständige Rufbereitschaft. Und das macht das Gehirn fix und alle. Das kennen wir alle aus dem Alltag, weil es auch erwartet wird, ständig erreichbar zu sein. Also was man da auch tun kann, ist sich auch zu beschäftigen mit dieser Möglichkeit, wo können meine Mitarbeitende Fokusarbeitszeit einlegen? Also wo können die wirklich mal ganz in Ruhe arbeiten? Und jetzt kommt auch der wichtige Punkt, wo lebe ich das auch mal vor, dass ich nicht erreichbar bin? Ja, weil wenn ich als
Führungskraft,
ja, ganz genau.
Mache ich jetzt auf.
Ja, wenn ich als Führungskraft auch immer erreichbar bin und auch sage, ich bin zwar im Urlaub, aber ihr könnt mich jederzeit erreichen. Ja, also dann schafft man natürlich auch wieder hey, wenn meine Chefin oder mein Chef immer erreichbar ist, dann erwartet sie oder er das vielleicht auch von mir, ja. Und genau, dann zu sagen, ihr Mitarbeitende, ihr braucht mal diese Fokusarbeitszeit und ich brauche sie auch. Ja. Und übrigens genauso, dass auch natürlich Menschen privat die Möglichkeit haben, ich bin heute Morgen in meiner Fokusarbeitszeit. Ich möchte gerne, dass ihr mich da nicht stört mit Fragen wie, wo ist eigentlich die Sportklamotte oder was weiß ich, wann ist heute der Zahnarzttermin? Denn das ist auch der Mental Load von Fürsorgenden, dass sie ständig die Ansprechperson sind. Mhm. Die Alltagsmanagerin, der Alltagsmanager und ich bin ständig parat. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, im Unternehmen gefördert werden kann. Ihr habt Fürsorgeverantwortung, ihr dürft dafür Raum bekommen, aber wie können wir euch unterstützen, dass ihr hier mal wirklich ganz in Ruhe was arbeiten könnt, ohne ständig zu wissen, gleich ruft die Kita an. Und hier auch wieder unconscious bias, es werden nämlich vor allem die Mütter angerufen. Da können manchmal die Väter noch so sehr betteln, ruft mich an, Kind ist hingefallen und sofort, komm, ich rufe die Mama an. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Da sind wir wieder bei Rollenklärung, Priorisierung, faire Verteilung und konkrete Entlastung.
Sehr gut.
Warum ist Rollenklärung oft wirksamer als noch ein weiterer Selbstfürsorgetipp?
Also ich gehe jetzt auch mal so von der Privatperson aus. Wenn ich verstehe, dass ich zum Beispiel als Mutter ständig die Ansprechperson bin, ja, weil andere diese Glaubenssätze im Kopf haben, die machen das ja nicht mit böser Absicht, dann kann ich mich davon auch besser abgrenzen, dass ich zum Beispiel nochmal der Sekretärin in der Schule sage, rufen Sie meinen Mann an, ich bin auf Geschäftsreise, ich bin nicht hier. Wenn ich das aber nicht verstanden habe oder wenn ich davon nichts weiß, dann habe ich ja das verinnerlicht, ich werde einfach immer angerufen. Also so kann ich mich auch, wenn ich diese Rollenklärung habe, besser abgrenzen. Und es ist auch ganz gut, wenn ich mich abgrenzen kann, um auch innerhalb der Familie oder auch im beruflichen Kontext mal Fragen zu stellen, wie behandeln wir vielleicht die Tochter anders als den Sohn? Im beruflichen Kontext, wer sucht bei uns die Geschenke aus? Macht das immer die eine Kollegin oder können wir es nicht im Team wechseln? Weil Männer können sowas auch.
Genau.
Ja, die stecken
rotierendes System.
Rotierendes System, denn Männer stecken da auch in so einer blöden Dynamik drin. Es wird ihnen nicht zugemutet und zugetraut. Sie fühlen sich unsicher. Sie verlassen sich vielleicht eher auf die kompetente Kollegin mit den tollen Geschenkideen. Dabei kann die das natürlich auch nur gut, weil sie sich damit beschäftigt hat. Also deshalb sind diese Rollenbilder so wichtig, weil wir dann ganz viel darüber verstehen, wie verhalten wir uns? Und ich schreibe jetzt ganz bewusst meinem Kumpel, er soll Nudelsalat zur Party mitbringen. Ja. Ich habe vorher immer seiner Frau geschrieben, ja. Und ich habe irgendwann gedacht, sag mal, Laura, du haust ja in die gleiche Kerbe rein. Ja, ja. Und sie hatte Stress vor der Party mit dem Nudelsalat, könnte doch aber er auch mal machen.
Sehr gut. Wir sind so gut wie durch. Haben wir noch irgendein Thema nicht genug beleuchtet? Gibt es noch etwas, was du gerne ansprechen möchtest?
Ich glaube, um noch so ein bisschen konkrete Tipps zu vermitteln, kann ich zum Beispiel im privaten Rahmen nochmal so den Impuls geben, wenn man mit mehreren Menschen zusammenlebt, in einer Partnerschaft, auch mit Kindern, setzt euch einmal die Woche zusammen, besprecht die kommende Woche. Ja. Ja. Also so eine Art, ich nenne das immer das Küchenmeeting, um zum Beispiel auch zu schauen, wer hat denn welche Aufgabe und wem wird es vielleicht auch zu viel? Können wir da was tauschen? Super. Wie sieht generell der Alltag aus? Sehr stressig, belastet, haben wir schon gehört, bei Familien. Wo können wir uns Hilfe holen? Kann mal der Nachbar einen Fahrdienst übernehmen? Der bringt doch eh sein Kind zum Fußball. Können wir den Kindergeburtstag minimalistisch machen mit Benjamin Blümchen-Torte aus der Tiefkühltruhe? Ja. Dass wir nicht so einen Stress haben. Ganz genau, ganz genau. Und dann auch wirklich zu gucken, wie können wir Verantwortung aufteilen? Kann zum Beispiel der Vater in die Schul-WhatsApp-Gruppen eingebunden werden? Die Mutter zieht sich raus. Weil sie wird immer eingeladen, aber er will vielleicht auch einfach mal die Informationen erhalten. Und natürlich auch im unternehmerischen Kontext auch so ein kleines Küchenmeeting zu machen. Vielleicht auch mit so einer Fragerunde, hey Leute, wie geht's euch? Ihr dürft jetzt mal ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Mental Load, kennt ihr das Thema? Wie geht's euch damit gerade? Und dann wirklich auch zu gucken, hey, so fürsorgliche Aufgaben wie Kaffeetrester leeren, Blumen besorgen, wenn jemand Geburtstag hat. Wer macht es? Wer kümmert sich? Und wie können wir ein System finden, das sich gut anfühlt, das aber genau wie du gerade gesagt hast, dass die Menschen abwechselt, sodass nicht die eine Person sich immer verantwortlich fühlt. Also sichtbar machen, miteinander drüber sprechen. Es löst nicht alle Probleme, aber das macht auch dieses Teamgefühl viel stärker.
Und es bedient auch den systemischen Gedanken, der uns natürlich sehr sympathisch ist, ne? Das sind halt ganze Systeme, die man anschauen und ansprechen sollte, ne? Und sichtbar machen, psychologische Sicherheit im Unternehmen und gemeinsam überlegen, was für Lösungen können wir finden und wie können wir es gerechter verteilen.
Absolut, ja.
Eine letzte Frage, und zwar die Wunderfrage. Wenn morgen früh alle Probleme oder Herausforderungen, die wir gerade angesprochen haben, gelöst wären, woran würdest du es merken und was hätte sich verändert?
Ich würde es, glaube ich, vor allem an Frauen merken, mit denen ich ja ganz oft spreche und die unheimlich belastet sind. Ich glaube, ich würde es daran merken, dass ganz viele Frauen auf einmal die Dinge tun, auf die sie richtig Lust haben. Ich würde vielleicht viel mehr Frauen noch draußen sehen, die Sport machen, viel mehr Frauen, die im Unternehmen genau das tun, auf was sie Lust haben, eine Führungsposition übernehmen. Frauen, die freier noch wählen können und damit natürlich auch noch mehr Energie verspüren. Und ich würde, glaube ich, wenn ich bei diesem Bild weitermache, ganz viele fürsorgende Männer sehen, die davon auch profitieren, weil sie den Kinderwagen schieben, weil sie im Pflegeheim Zeit verbringen. Ja, und dass wir im Prinzip wirklich, dass sich gut anfühlt mit der Vereinbarkeit und nicht wie so ein, das muss ich jetzt auch noch schaffen. Ich glaube, wir hätten viele strahlende, glückliche Gesichter bei allen.
Schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Laura. Es war ein wundervolles Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank für all diese tollen Impulse und Einblicke. Schön, dass du da warst.
Danke dir auch.
So, euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben natürlich noch viele andere spannende Folgen. Wenn ihr keine verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Die nächste Folge wird mit der wunderbaren Nora Dietrich sein über das Thema Führung und Fürsorge. Also, seid wieder dabei und schaltet ein. Bis zum nächsten Mal.